ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Unser Einstieg in die Sendung. Und da heißt es zuerst Name.
Andrea Wagner.
Geburtstag?
1. April 1969.
1. April, wirklich?
Ja, wirklich. Ein Aprilscherz.
Wie geht's Ihnen so damit?
Oh, keiner vergisst meinen Geburtstag.
Geburtsort?
Erfurt.
Profession?
Ich bin Safran-Expertin.
Das ist interessant. Mhm. Sie haben ja viele Professionen, das werden wir nachher auch noch vertiefen. Ja. Aber Safran-Expertin fasst, wo Sie gerade sind im Leben. Ja? Was treibt Sie an?
Ich möchte die Welt gern ein kleines bisschen schöner machen, gern auch ein kleines bisschen besser. Das ist ja vielleicht auch dasselbe. Also ich möchte gerne, dass die Welt ein besserer Ort ist, jetzt nicht nur für mich, sondern für viele. Ja, also ich habe einen Weltverbesserungsanspruch.
So nach dem Motto, wenn ich gehe, mehr genützt als geschadet haben, wenn möglich.
Ja, also gerne der Welt etwas zurückgeben, etwas hinterlassen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich zu Hause bei meiner Familie. Und das ist tatsächlich weniger ein Ort, mehr ein Gefühl. Also am meisten fühle ich mich zu Hause, wenn meine Kinder um mich sind, natürlich auch mein Mann. Dann am besten noch die Katze und meine Hasen und vielleicht auch der Hund meiner Tochter. Und ich fühle mich zu Hause, wenn ich draußen bin. Also es ist schön, wenn alle zusammen sind und dann am besten noch draußen.
Wie wichtig ist denn Thüringen?
Also Thüringen ist mein Heimatland. Ich bin in Thüringen geboren, in Erfurt. Ich habe dann viel auch außerhalb von Thüringen gelebt und jetzt wieder zurück in Altenburg ist für mich schon so ein Stück weit back to the roots.
Jetzt ist seit?
Also wir sind in Thüringen wieder seit 1999. Mhm. Da sind wir in den Landkreis Altenburger Land gezogen, auf ein ganz kleines Dorf. Mhm.
Und jetzt bewohnen Sie eine große Gärtnerei, eine ehemalige.
Ja, genau.
Da werden wir gleich drüber sprechen. Steckbrieffrage. Welche Musik hat jüngst berührt?
Also jüngst kann ich gar nicht sagen, aber ich höre seit meiner Jugend Dire Straits, das war so meine Lieblingsband und ja, deren Musik, die berührt mich auch immer wieder. Wenn das im Radio kommt, dann drehe ich laut und mein Lieblingslied ist immer noch Poadas in Arms. Mhm. Also ist ja auch immer wieder aktuell, immer wieder neu aktuell und es berührt mich sehr. Ich habe Dire Straits nie live gesehen, also dafür haben die sich ja aufgelöst in den 90er Jahren. Aber ich habe Mark Knopfler solo ein paar Mal live gesehen und das war toll.
Und welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich habe zuletzt gelesen Die Vögel von Tarjei Vesas. Das ist ein norwegischer Schriftsteller. Der war auch mehrmals für den Nobelpreis nominiert. Und das Buch hat mich deshalb bewegt, weil es Außenseiter beschreibt. Also es beschreibt einen Mann, der ist auch nicht mehr ganz jung, der ist 37, der in seiner eigenen Welt lebt. Und zwar in einer sehr schönen Sprache, also die Sprache ist toll dieses Buches und wie der Autor sozusagen das Innenleben dieses Mannes beschreibt, das finde ich toll. Also er kommuniziert mit der Natur, mit der Schnepfe, also mit den Vögeln und die Menschen in seiner Umgebung verstehen ihn nicht, aber es hat ein tragisches Ende, aber es ist ein sehr schönes Buch.
Wissen Sie was, eigentlich reden wir an der Stelle immer sofort weiter, aber ich habe was für Sie. Sie wissen, was kommt.
Ich kann es mir denken.
These mist-covered mountains are home now. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. In every line and
MDR Kultur trifft heute Andrea Wagner. Sie ist die Geschäftsführerin einer GmbH in Altenburg, die sich mit der Erforschung und dem Anbau von Safran beschäftigt. Und wir haben in der Auseinandersetzung damit gelernt, alle zusammen, dass Safran eine ganz lange Geschichte hat im Thüringer Gebiet und da schon lange angebaut worden ist. Da wollen wir gerne drüber reden. Schön, dass Sie bei uns sind heute, Frau Wagner.
Ich freue mich auch.
Sie haben in Altenburg vor wie vielen Jahren Ihr Gelände gefunden, auf dem Sie jetzt leben?
Vor genau 15 Jahren, 2010 war das.
2010. Und das ist eine ehemalige Gärtnerei, ein riesiges Gelände, die Sie da für sich und Ihre Familie gefunden haben. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn man das so vor sich hat, das sind Felder, das sind vielleicht auch Gewächshäuser, weiß ich nicht, ob es dies noch gibt. Und dann denkt man so, was machen wir denn jetzt damit?
Genau. War das so? Genau so war das. Also wir wollten eigentlich nur irgendwo wohnen mit unserer Familie, also mit unseren zwei Kindern und meiner Großmutter. Und haben etwas gesucht in Altenburg, wo man wohnen kann, haben jetzt nicht so das klassische Einfamilienhaus gefunden, haben dann diese alte Gärtnerei gefunden, in der man also auch wohnen kann. Da gibt es also auch ein Wohnhaus. Und auf einmal hatten wir, wie Sie sagen, dieses große Gelände, sind auch 2 Hektar Feld noch mit dabei. Die sind allerdings verpachtet. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und immer nur Rasen mähen ist ja auch nicht so schön. Und Gewächshäuser gab es tatsächlich nicht mehr. Die wurden schon nach der Wende zurückgebaut. Aber eben viel Fläche und nicht mehr bewirtschaftet. Also kein Gemüse, keine Blumen wie früher.
Offenbar hat Altenburg eine sehr lange Gartenbautradition. Man verbindet das ja immer mit den Spielkarten.
Ja, Altenburg hat eine sehr lange und eine sehr starke Tradition im Gartenbau. Es gab sehr, sehr viele Gärtnereien. Und die sind in den 70er Jahren kollektiviert worden und tatsächlich das Gelände, wo wir jetzt den Safran anbauen und wo auch jetzt der Sitz unserer GmbH ist, das war der Verwaltungssitz dieser gärtnerischen Produktionsgenossenschaft. Ah, ja. Dort gibt es auch sehr viel Land. Nach der Wende sind die Gärtnereien dann wieder reprivatisiert worden und diese GPG, die stand dann leer.
Und wann hatten Sie zum ersten Mal ein Safranfädchen in der Hand und was wussten Sie damals über dessen Wert?
Also, wir hatten dann, wie gesagt, überlegt, was machen wir denn mit diesem Gelände und hatten dann verschiedene Ideen. Also wir wollten auch mal Pilze anbauen, das hat aber nicht so gut funktioniert und sind dann so über verschiedene Recherchen auf den Safran gestoßen und haben festgestellt, dass in Österreich noch Safran angebaut wird. Mhm. Also Österreich war in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Hauptanbaugebiet in Europa und diese Tradition hat sich also gehalten. Und da haben wir uns im Internet österreichischen Safran bestellt. Und da hatte ich das erste Mal bewusst Safran in der Hand, in diesem kleinen Döschen, was wir dort geschickt bekamen.
Als Knolle oder wirklich
als Faden,
Gewürz?
Als Gewürz. Wir hatten uns so ein kleines Döschen mit den roten Gewürzfäden bestellt. Und dann haben wir gedacht, ja, was dort geht, warum sollte das nicht auch bei uns gehen? Und haben das dann auch mal so Freunden erzählt und dann bekamen wir 50 Knollen geschenkt. Die haben wir bei uns in die Erde gepflanzt und dann blühten die im Oktober. Und das fanden wir so faszinierend. Also diese,
der blüht ja tief lila, ne?
Ja, diese lila Blütenpracht im Oktober, wenn eigentlich alle anderen Blumen schon verwelkt sind, wenn es keine Farben mehr gibt. Das fanden wir sehr faszinierend. Und dann haben wir gedacht, na, das könnten wir doch größer aufziehen sozusagen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann gedacht, ja, das wäre doch eine gute Nutzungsart für dieses Gelände.
Die Erzählung des Safrans, ich denke da immer an den Orient. Also manche sagen auch Ägypten, Griechenland, aber eben vor allem Iran, Irak, Afghanistan. Und jetzt kommen Sie und sagen Altenburg in Thüringen?
Ja, genau. Also wir stehen gegen eine weltweite Konkurrenz natürlich. Und Ihre erste Intention ist auch richtig. Also 90% der weltweiten Produktion von Safran kommt aus dem Iran. Ja, also wird sehr viel Safran angebaut und 90% kommt, wie gesagt, aus dem Iran. Das, was wir anbauen in Thüringen, ist natürlich nur sehr wenig.
Aber es gibt auch eine historische Tradition
dafür. Es gibt diese historische Tradition, die haben wir also recherchiert und wir haben festgestellt, dass es schon im 15. und 16. Jahrhundert in Altenburg Safran gab. Es gibt also eine Ersterwähnung in einer historischen Urkunde von 1436.
Ach, guck an.
Dass Safran in Altenburg erwähnt wurde. Und das ist tatsächlich eher als die Spielkarte. Und darauf sind wir sehr stolz.
Aha.
Weil Altenburg verbindet man ja eigentlich mit der Spielkarte.
Eine Safranstadt.
Aber Altenburg ist eine ältere Safranstadt als eine Spielkarte.
Sie bringen sie ja auch zum Blühen. Sie haben gerade Safran überall in der Stadt gepflanzt.
Genau.
Jetzt gerade, ne?
Genau.
Die letzten Tage.
Wir haben am Donnerstag Safran in der Stadt gepflanzt. Also wir haben die Knollen gesetzt, die dann jetzt im Oktober auch schon blühen werden, sodass man dann entlang des Schlossberges in Altenburg, also wenn man das Residenzschloss hochgeht, dann so Safranstreifen sehen wird. Lila blühende Streifen.
Ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was Sie mit Ihrer gemeinnützigen GmbH wollen, die ja nicht nur den Safran erforscht und anbaut und auch vertreibt. Da gibt es auch einen kommerziellen Teil natürlich, dass sich das Ganze auch trägt, sondern Sie wollen da schon auch in die Stadtgesellschaft hineinwirken, wenn ich das richtig verstanden habe. Es hat eine soziale Komponente, was Sie da machen.
Ja, auf alle Fälle.
Beteiligung.
Genau, also in unserer Satzung steht, wir sind ja gemeinnützig und wir haben die zwei Schwerpunkte Bildung und Forschung zum Safran. Das heißt, wir erforschen hauptsächlich bei uns auf dem Gelände die Anbaubedingungen für den Safran. Und wir haben eben auch den Anspruch, mit diesem Safran, also den Leuten nahezubringen, was er für eine Kultur hat, wie er Menschen verbindet. Und schon auch so diese soziale Komponente, wie Sie sagen, dass also ganz viele sich damit identifizieren können. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren in Altenburg gut gelungen, im Altenburger Land. Und das strahlt inzwischen auch über Altenburg hinaus. Also es gibt ja auch so eine touristische Kampagne mit dem Safran, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist so tatsächlich unser Anspruch, diesen Gedanken des Safrans auch über Altenburg hinaus zu tragen.
Und da geht es offenbar ganz viel um eine Wiederbelebung, verstehe ich jetzt, wenn das eine 500 Jahre alte Tradition ist.
Ja.
Zwei Dinge, dann gab es erstens offensichtlich irgendwo mal einen Bruch, denn es wurde ja nicht mehr angebaut.
Ja.
Aber zweitens auch immer noch so eine Ahnung, es gibt ja ein Kinderlied, Safran macht den Kuchen gel.
Genau, also der Bruch kam tatsächlich durch den Krieg. Also durch den 30-jährigen Krieg.
Ah, damals schon.
Damals ist also sozusagen danach, es ist bis ins 16. Jahrhundert hinein angebaut worden und dann mit dem 30-jährigen Krieg ist es verloren gegangen. Ist ja auch klar, in Kriegszeiten baut keiner Safran an. Also Safran ist etwas, was sich mit Luxus und Wohlstand verbindet. Ja.
Aber das Wissen aus der Zeit ist verloren gegangen?
Das ist dann verloren gegangen, genau. Es wurde dann in Deutschland nicht mehr angebaut. Nicht nur bei uns in Thüringen nicht, sondern auch an anderen Standorten nicht. Wobei es eben jetzt auch in ganz Deutschland wieder Ansätze gibt, Safran anzubauen. Also wir sind nicht die Einzigen, die das tun in Deutschland. Wir sind aber die Einzigen, die das mit so einem Forschungs- und Bildungsaspekt tun.
Und Sie sind auch in Deutschland der größte Hersteller?
Wir sind diejenigen, die die meiste Ernte haben, ja. Also wir produzieren ungefähr 1 Kilo Safran im Jahr im Durchschnitt. Also es gibt mal bessere, mal schlechtere Ernten. Und 1 Kilo klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber insgesamt werden in Deutschland nur 4 Kilo Safran hergestellt. Also so ein Drittel bis ein Viertel der deutschen Safranernte kommt aus Altenburg.
Wie viel bräuchte ich denn für eine Kuchenschüssel?
Also das kommt natürlich jetzt, da sage ich immer, das kommt drauf an.
Wenn ich den Kuchen gel machen möchte.
Genau, wenn Sie den Kuchen gel machen möchten, also braucht man schon so eine Prise, ne? Also das, was man so zwischen zwei Fingerspitzen bekommt, ne? Also ich habe ja hier auch mal ein bisschen was mitgebracht.
Ja, hier stehen vor uns mehrere Gläser und Fläschchen, da liegen Bücher. Ich bin schon gespannt, werden wir gleich drüber sprechen. Und jetzt machen Sie gerade das Glas mit dem Safran auf?
Soll ich das mal aufmachen?
Wollen Sie das aufmachen?
Ich möchte das gerne aufmachen, dann können wir nämlich auch mal gemeinsam riechen, wie der Safran duftet. Also ich denke, das Studio wird sich jetzt gleich mit diesem Duft erfüllen.
Also das ist jetzt ein nicht ganz faustgroßes kleines Glas, was Sie uns mitgebracht haben. Und das ist ungefähr halb voll mit diesen tiefroten Fäden. Und ich schnupper jetzt mal dran. Schwer zu beschreiben. Es riecht würzig. Würzig und Umami.
Ja,
ich gebe es Ihnen wieder. Also man bräuchte eine Prise davon und Sie sagen, 1 Kilogramm stellen Sie her. Wie viel ist jetzt in
das
diesem Glas?
Das sind 3 Gramm.
Das sind 3 Gramm.
Das sind 3 Gramm. Und man braucht pro Gramm, also Safran wird ja aus diesen Stempelfäden des Safrankrokuses gewonnen, man braucht pro Gramm ungefähr 200 Blüten. Das heißt, für 1 Kilo Safran braucht man 200.000 Blüten.
Das heißt,
Blüten.
In diesem kleinen Glas sind jetzt von 600 Blüten Du lieber Himmel, wie viel Quadratmeter bebauen Sie denn mit
Safran? Also wir haben derzeit ein Feld, also eine Produktionsfläche. Da sind aber auch Versuchsparzellen mit abgesteckt von ungefähr 2000 Quadratmeter. Hm. Und wir haben noch Schau- und Versuchsbeete, die wir natürlich auch mit abernten. Also wir können sagen, so 2500 Quadratmeter bewirtschaften wir.
Und das
ist erstmal nicht viel. Ja, aber man muss es eben tatsächlich bewirtschaften können.
Ja.
Ne? Also wir werden manchmal gefragt, wie viel Hektar wir bewirtschaften, aber es bewirtschaftet keiner hektarweise Safran, weil das ist dann einfach im Oktober nicht zu schaffen oder jedenfalls nicht für unsere Größenordnung, dann so viele Erntehelferinnen und Erntehelfer auf den Punkt zu bekommen, weil wie gesagt, es ist alles händisch.
Wie das Ganze funktioniert mit dem Safrananbau im Detail, das lassen wir uns gerne gleich noch erklären. Ja. Da werden dann alle, die mit Garteninteresse am Radio sitzen, ein bisschen zufriedengestellt. Aber ich würde gerne noch ganz kurz bleiben, weil wir es jetzt angerissen haben bei diesem verloren gegangenen Wissen.
Ja.
Was bedeutet denn zum Beispiel dieses Safran-Macht-den-Kuchen-Gel und warum war das damals so wichtig? Was ist da für eine Kulturgeschichte dahinter?
Also Safran-Macht-den-Kuchen-Gel bedeutet ja, es macht den Kuchen gelb. Also mich hat das als Kind immer verwirrt, weil ich nicht wusste, was heißt Gel. Ich dachte mal eine Weile, das heißt, Safran macht den Kuchen gut, aber das stimmt nicht. Also Gel ist das alte Wort für gelb. Und ich habe auch mal mitgebracht unser Backbuch, weil wir haben ein eigenes Backbuch. Und da könnten Sie dann zum Beispiel schauen, wie viel Safran Sie dann in die Kuchenschüssel machen müssen.
Genau.
Ne? Wenn Sie jetzt einen Rührkuchen backen wollen oder eins von diesen vielen Rezepten, die hier drin sind. Safran wurde also bereits, wie gesagt, im 15. und 16. Jahrhundert verwendet. Dieses Kinderlied fußt auch auf einem viel älteren Rezept. Rezept für einen Brei. Und das hat viel damit zu tun, dass man damals sehr viel gewürzt hat, weil die Speisen doch relativ eintönig waren.
Ah ja.
Ja, also man hat sehr viel mit Getreide, es gab viel Getreidebrei. Das wurde dann tatsächlich stark gewürzt und nicht nur mit Safran, auch mit anderen exotischen Gewürzen und eben auch gefärbt.
Und jetzt habe ich ja schon mal dran schnuppern können. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich diesen Geruch, für mich riecht er so, wie er aussieht. Er riecht für mich rotbraun.
Ja.
Das ist für mich die beste Beschreibung, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie erklärt, wie er riecht. Wie schmeckt er denn? Kriegt man das irgendwie gefasst?
Auch das ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig, wenn wir gefragt werden, wie schmeckt denn Safran? Dann sage ich immer gern, und das ist auch meine einzige Antwort, Safran schmeckt wie Safran.
Hm.
Also man kann es eigentlich nicht vergleichen. Es hat jetzt nicht so dieses, es schmeckt wie Erdbeeren oder wie Kaffee oder so, ne? Sondern es ist tatsächlich ein sehr eigenwilliger Geschmack. Aber auch dieses Wissen, also auch dieses Wissen um den Geschmack ist in Deutschland natürlich so ein Stück weit verloren gegangen, weil es hier nicht mehr benutzt wurde. Das ist im Mittelmeerraum ja zum Beispiel ganz anders. Ja? Dort wird ja noch ganz anders der Safran verwendet oder eben auch im arabischen Raum. Da wird ja sehr viel mit Safran gekocht und gewürzt und gebacken.
Also man muss es wahrscheinlich ausprobieren.
Mhm.
Und bei Ihnen, wenn man diese 3 Gramm kaufen möchte, was kostet 1 Gramm?
Also bei uns kostet 1 Gramm für den Endverbraucher, die Endverbraucherin ungefähr 50 Euro. An Gastronomen und Großverbraucher geben wir es natürlich preiswerter ab.
Und damit schaffen Sie es bei all dem Arbeitsaufwand, dass sich die GmbH so selber trägt?
Genau. Mhm. Also wir erwirtschaften damit sozusagen die Mittel, die wir brauchen, um die GmbH in Betrieb zu halten und die Eigenmittel für unsere Förderanträge.
Andrea Wagner ist zu Gast bei MDR Kultur und gleich gehen wir mit ihr einmal durch ein Safranjahr. W3 Wandel, Werte, Wege, so haben sie ihre GmbH genannt, ihre gemeinnützige Forschungseinrichtung zum Safran. Und wir haben gesagt, wir gucken uns mal ein Jahr des Safrananbaus an. Wann beginnt das?
Also die Knollen werden jetzt in den Boden gesetzt.
Jetzt im Sommer?
Jetzt im Sommer, also im Juli, ich sage mal spätestens Mitte August oder allerspätestens Ende August sollten sie im Boden sein.
Hm.
Also die Italiener sagen immer zu Maria Himmelfahrt, also am 15. August soll das beendet sein, das
Zelebrieren
Safran.
Zelebrieren Sie das, wenn Sie das machen? Ist das ein großes Ereignis, so der Auftakt eines neuen?
Ja, für uns schon so ein bisschen.
Kann ich mir nämlich vorstellen.
Ja, also sowohl wenn wir selber den Safran setzen, ist das für uns schon so ein Aufbruchgefühl.
Mhm.
Und wir haben ja auch vor einigen Tagen gemeinsam mit vielen Akteuren in der Stadt Altenburg diese Knollen gesetzt, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Und das war auch so eine sehr positive, eine ganz stimmungsvolle Aktion.
Das könnte ein Ritual werden.
Genau, das könnte ein Ritual werden. Das das. Wir haben uns das auch sogar schon vorgenommen, dass wir das nächstes Jahr wieder machen. Dann haben wir sozusagen noch größere Flächen. Und dann hatten wir sogar die Idee, ob wir nicht auch den Anfang der Ernte und das Ende der Ernte dann auch noch mal gemeinsam zelebrieren. Also wann man hat beim Safran viele Anlässe zu feiern.
Wann ist das?
Genau, der Safran blüht dann ab Ende September, Anfang Oktober. Mhm. Und dann bis wirklich weit in den Oktober hinein, manchmal sogar bis Mitte November. Also der Oktober ist die Hauptblütezeit. Und das Schöne beim Safran ist, dass die Knollen, die wir jetzt setzen, tatsächlich auch schon im Oktober blühen.
Also Im selben Jahr.
Man muss nicht ein Jahr warten.
Ist was für ungeduldige Gärtner.
Genau. Und es ist was für Gärtner, die nicht gießen wollen oder können, weil der Safran mag kein Wasser. Also insofern ist er auch anspruchslos. Also man setzt die Knollen einfach in den Boden und dann muss man sich eigentlich nicht nochmal um sie kümmern.
Alte Pflanzen für neue Zeiten. Mhm. Der Safran und der Klimawandel.
Ja, ich sage immer gerne, auch wenn es ein bisschen bitter klingt, wir sind die Gewinner des Klimawandels mit dem Safran. Mhm. Weil die heißen, trockenen Sommer, die mag er. Er mag keinen Regen, er mag keine Staunässe. Und deshalb muss man den Boden auch so ein Stück weit vorbereiten. Also das Safranjahr beginnt eigentlich im Frühjahr, wenn der Boden vorbereitet wird. Also er braucht einen lockeren Boden, einen humösen Boden. Wir haben in Altenburg sehr guten Boden. Mischen manchmal noch ein bisschen Sand ein.
Was in Altenburg? Was sind das für Böden?
Das sind Lösböden.
Hm, ja.
Und die haben sehr gute Bodenwerte. Und wir denken, dass es auch ein Grund ist, warum der Safran so gut wächst in Altenburg und auch vor 500 Jahren schon so gut wuchs.
Ja. Ja.
Dann hat das natürlich auch was mit klimatischen Bedingungen zu tun. Wir haben tatsächlich in Altenburg relativ wenig Niederschlag im Vergleich zu anderen. Also in der ganzen Leipziger Tieflandsbucht, zu der ja Altenburg gehört, gibt es relativ wenig Niederschlag.
Weil wenn es regnet und wäre das dann so, wie es jetzt geregnet hat, schon zu viel, dann geht es dem Safran nicht so gut, ne?
Ja, genau. Also wenn das Wasser abfließt, ist das in Ordnung. Aber die Knollen, die in der Erde sind, die möchten nicht im Nassen stehen. Da mag keine Staunässe.
Wie viele Knollen haben Sie denn gesetzt dieses Jahr?
Also dieses Jahr setzen wir insgesamt 30.000 Knollen neu.
Mhm. Wie viele Leute?
Ja, wir arbeiten bei uns in der GmbH derzeit mit 6 Personen.
Aber Sie haben Helfer dann auch immer dabei?
Genau, wir haben derzeit, da freuen wir uns auch sehr drüber, dass wir da auch immer wieder Personen haben, die da Lust drauf haben und das gerne machen. Wir haben Bundesfreiwillige. Mhm. Also wir sind ja eine gemeinnützige Einrichtung, sodass wir Bundesfreiwillige beschäftigen können. Da haben wir derzeit 2 Frauen und einen Mann, die uns wirklich sehr tatkräftig unterstützen.
Und wenn der Safran dann in der Erde ist, so zwischen Juli und Oktober, haben Sie dann Ruhezeit? Kann man den in Frieden lassen
der
Arbeit?
Nö, der macht jetzt erstmal keine Arbeit. Man kann ihn tatsächlich im Frieden lassen, also die Knollen, die neu gepflanzt sind. Vielleicht immer mal ein bisschen das Unkraut weg, wie gesagt, auf keinen Fall gießen. Im September, da wäre es dann nicht schlecht, wenn es ein bisschen regnet. Das funktioniert aber auch meistens, weil dann bilden die Knollen sozusagen die feinen Wurzeln in der Erde, damit er dann im Oktober ausgreifen kann.
Und kommt dann erst die Blüte oder erst das Grün?
Es kommt erst die Blüte.
Wie bei der Herbstzeit.
Genau, wie bei der Herbstzeit.
Sind die verwandt?
Nein. Die sind nicht verwandt. Das sind auch unterschiedliche Arten. Mhm. Und die Herbstzeitlose ist ja auch giftig. Also man kann es aber eigentlich nicht verwechseln. Mhm. Der Safrankrokus sieht tatsächlich aus wie auch dieser Frühjahrskrokus.
Also Sie haben uns Fotos und Bilder mitgebracht. Genau. Ja, der sieht wirklich genauso aus wie so ein Krokusnest im April.
Genau.
Sehe ich hier auf einer Postkarte. Altenburgersafran.de. Eigene Postkarten, großartig.
Der Unterschied zum Frühblüher sind sozusagen tatsächlich nur diese 3 roten Fäden.
Die gucken hier oben aus den Blüten schon raus. Mhm. Ist das denn gut? Ist der dann erntereif, wenn der so aussieht? So halb geschlossene Blüten und die Fäden gucken raus?
Die Fotos, wo die Fäden so sichtbar sind, die sind tatsächlich nur fürs Foto, weil wir ernten den Safran im geschlossenen Zustand. Also die Blüte soll noch geschlossen sein. Das ist wichtig für die Qualität. Da darf keine Sonne drauf fallen auf die Fäden und eigentlich auch kein Regen und kein Tau. Hm. Das heißt, bei Regen ernten wir sowieso nicht, sondern wir gehen früh aufs Feld und pflücken die Blüten im geschlossenen
Zustand. Bevor die sich öffnen, ganz
früh
am Tag.
Bevor die sich öffnen. Und also sobald die Sonne drauf fällt, öffnen die sich.
Ja.
Und das ist dann eigentlich schon zu spät.
Ach. Mhm. Aha, dann müssen Sie den beschützen auf dem Transport, vermute ja. ich mal, wenn der so empfindlich ist.
Ja, genau. Also wir haben ja die Felder direkt bei uns am Gelände. Das mhm. heißt, die werden dann in solche Körbe gepflückt und dann kommen die auf den Tisch. Im Raum haben wir einen sehr großen Raum mit einem sehr großen Tisch. Dann werden die Blüten ausgebreitet und dann öffnen die sich bei Zimmertemperatur.
Ach so.
Und dann verströmen die nochmal einen sehr, sehr schönen Duft.
Wo machen Sie das denn? Haben Sie das irgendwo das machen, in Wohnungsnähe?
Nein, das machen wir auch direkt sozusagen bei uns in diesem Gebäude der ehemaligen Gärtnerei, in diesem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Da haben wir Büros ausgebaut und da gibt es einen großen Raum, wo wir dann gemeinsam mit unseren Helferinnen und Helfern sitzen, warten, dass die Blüten sich öffnen. Und dann werden die Fäden von Hand rausgezupft.
Drei
also auch
pro
das
Blüte.
Ist nochmal Handarbeit. 3 pro Blüte. Und dieses Fädenzupfen dauert auch 3-mal so lange wie die Ernte auf dem Feld.
Mhm.
Und da sitzen wir dann oftmals bis abends. Und das ist aber eine schöne
Zeit. Es klingt
Zeit.
Schön.
Es ist schon eine schöne Zeit. Es ist meditativ. Man hat, wie gesagt, diesen schönen Duft dieser Blüten. Der riecht auch nochmal anders als Safran. Also das kann man tatsächlich so ein bisschen beschreiben. Das ist so frühlingshaft, so ein bisschen nach Flieder und Rose. Dann im Herbst dieser Duft, das ist wirklich nochmal toll. Wir haben immer eine sehr gute Laune bei uns am Tisch. Weil dieser Duft, der sorgt, man sagt in der Literatur, für eine heitere Bewusstseinstrübung.
Ach,
ja.
Das auch noch.
Das ist
Safran macht glücklich ist ja auch eins ihrer Motti.
Genau, das ist eins unserer Slogans, weil es auch tatsächlich so ist. Also wir haben eine sehr, sehr gute Stimmung am Tisch. Es ist heiter, es ist meditativ, es wird teilweise gesungen beim Zupfen und es ist einfach schön.
Und dann bleiben ja aber Tausende und Abertausende von lila Blütenblättern übrig.
Ja.
Was machen Sie denn?
Wir haben lila Kompost.
Sie haben den schönsten Kompost der Welt.
Wir haben den schönsten Kompost.
Sie schmeißen die weg, ja?
Wir schmeißen sie tatsächlich derzeit noch weg. Es gibt ganz viele Ideen, was man draus machen könnte. Auch im Privatbereich haben schon Freundinnen und Freunde von uns einiges probiert, Marmelade, Gelee daraus gekocht. Wir haben aber tatsächlich jetzt noch keine kommerzielle Verwendung.
Haben die Färbekraft?
Gefunden. Nein, eben nicht. Also der Safran selber, die Fäden, das Gewürz färbt, aber die Blüten färben nicht.
Mhm. Ja. Mhm. Müssen Sie denn den Safran jedes Jahr neu pflanzen?
Nein, wir pflanzen den nicht jedes Jahr neu. Sondern die Knollen können 3-4 Jahre im Boden bleiben. Und zwar vermehren die sich im Boden. Also aus dieser einen Knolle, die wir stecken, werden dann über den Winter mehr. Also wir haben das ja auch wissenschaftlich untersucht. Im ersten Jahr kommen im Durchschnitt 7 Tochterknollen. Also nennt man dann Tochterknollen. Also aus der Mutterknolle wachsen 7 Tochterknollen. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Kartoffel. Da stecke ich ja auch eine und dann kommen viele kleine sozusagen. Das ist beim Safran ähnlich, nur dass diese Tochterknollen direkt an der Mutterknolle dranbleiben. Und dann kann ich den 3-4 Jahre im Boden lassen und dann werden das zu viele Tochterknollen und dann haben wir eine ganz starke Gefahr von Verpilzung. Also wenn diese Nester zu dicht werden und dann noch nass werden, dann gehen die ein, dann kriegen diese Tochterknollenpilze. Und deshalb muss man die dann eigentlich regelmäßig aus dem Boden wieder nehmen.
Das ist eines Ihrer Forschungsergebnisse. Mhm. Für diese ja. Forschung sind Sie auch gefördert worden. Mhm. Da gibt es ein Bundesprogramm, neue Produkte der Bioökonomie. Und der wissenschaftliche Leiter bei Ihnen, Frank Spiegel, das ist auch Ihr Ehemann.
Das ist richtig.
Ja?
Ja.
Das ist eine glückliche Fügung offensichtlich
ja.
bei Ihnen da.
Ja.
Woran forschen Sie denn aktuell?
Also aktuell betreuen wir eine Masterarbeit, also eine Studentin, die studiert Gartenbau an der HTW in Dresden, Maria Kretschmann, ist auch eine Altenburgerin, die hat bei uns schon ihre Bachelorarbeit zum Safran geschrieben und schreibt gerade ihre Masterarbeit, beziehungsweise sie ist fertig, sie verteidigt am 11. August und sie erforscht die Safrankrankheiten. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, diese Pilzkrankheiten, aber auch Viren, die den Safran befallen können, also die Knollen, da ist sie also ganz doll dran und ganz kompetent, was dieses Thema betrifft. Und diese Arbeit betreuen wir mit. Sie hat auch bei uns die Versuche gemacht. Wir erforschen derzeit auch den Anbau von Safran mit anderen Früchten, also mit sogenannten Kombinationsfrüchten.
Warum ist das wichtig?
Das ist wichtig, weil der Safran, das hatte ich vorhin erklärt, ja jetzt gerade in die Erde gesetzt wird, beziehungsweise die Knollen, die noch in der Erde sind vom letzten und vorletzten Jahr. Und wenn man da nichts weiter dazu pflanzt, hat man einfach nur eine braune Erde.
Und dann droht Bodenerosion.
Genau, das ist das große Problem. Also wir haben sozusagen das Problem der Erosion, des Starkregens und des Windes. Und deshalb möchten wir gerne Kombinationsfrüchte haben, also Zweitfrüchte, die man parallel zum Safran pflanzen kann. Und da machen wir ganz viele Versuche. Wir hatten sehr gute Erfahrungen gemacht, also sehr gute Ergebnisse erzielt mit Thüringer Koriander. Wir pflanzen sozusagen parallel zum Safran Koriander, weil der Koriander unterdrückt A, das Unkraut, und B, wirkt ja auch noch gegen die Pilze im Safran. Das hat die Maria Kretschmann in ihrer Bachelorarbeit auch nochmal bestätigt.
Ja. Ihr Mann kommt auch aus der Richtung, ne?
Genau, mein Mann ist Landwirt.
Landwirt, ja. Und Sie sind eigentlich Pädagogin.
Genau, also ich habe Germanistik und Slawistik auf Lehramt studiert.
Wie wird man von einer in Erfurt geborenen studierten Pädagogin und Slawistikerin, sagt man so?
Slawistin, sagt man.
Slawistin, natürlich. Wie wird man zur größten Safrananbauerin Deutschlands? Diesen Lebenslauf, den gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Andrea Wagner zu Gast bei MDR Kultur. Und wir haben jetzt schon viel über Anbau und Gewürz und Kulturtraditionen gesprochen. Aber es gibt auch diese Alltagskomponente bei Ihnen. Ich habe vorhin eine Steckbrieffrage vergessen und die lautet: Wie beginnt der Tag?
Mein Tag beginnt tatsächlich mit mehreren Tassen grünen Tee mit Safran.
Sie tun Safran in den Tee, das ist eine gute. Was macht der da? Was verbessert sich dadurch?
Also Safran hebt die Stimmung. Es gibt also Studien, dass Safran bei leichten bis mittelschweren Depressionen genauso gut wirkt wie ein Antidepressivum, aber ohne Nebenwirkung. Safran verdünnt das Blut, geht in die kleinen Kapillaren. Safran bindet die freien Radikale. Es gibt also auch da medizinische Untersuchungen, dass er gut gegen Krebs wirkt.
Aber als Heilpflanze anerkannt ist er nicht.
Genau, es ist ein Naturheilmittel, es ist keine Arzneipflanze.
Ja. Sind Sie schon immer Teetrinkerin gewesen oder hat sich das jetzt ergeben durch diese schöne Kombination?
Nein, tatsächlich, ich habe schon immer viel Tee getrunken. Also ich bin nicht die Kaffeetrinkerin, ich habe auch gar keine eigene Kaffeemaschine, nur eine im Büro. Ich trinke privat immer Tee.
Wie sind Sie denn kulinarisch sozialisiert? Sie sind bei der Oma groß geworden?
Genau, ich bin bei meiner Oma groß geworden. Ich bin dann später mit meinen Eltern hierher nach Halle gezogen. Bin ja in Erfurt geboren, dann haben wir in Halle gewohnt, bin hier auch in Halle in die Schule gegangen und bin ja ganz, ganz klassisch als DDR-Kind mit Bockwurst, Bohnensuppe.
Schulküche.
Kräubchensuppe mochte ich nie. Also Rosenkohl mochte ich auch nicht, aber ansonsten habe ich alles gegessen. Meine Kinder sind dann Veganerinnen geworden, als sie in der Pubertät waren, und das fand ich auch toll, und ich bin jetzt derzeit eher vegetarisch unterwegs, aber ich gebe ehrlich zu, dass ich an der Thüringer Bratwurst vom Rost nicht vorbeikomme.
Sie sind ja auch Thüringerin. Genau. Erst die Schulausbildung zwar in Halle, aber dann in Wickersdorf bei Saalfeld, die erweiterte Spezialoberschule. Was war das für ein Fokus?
Das war tatsächlich der Fokus auf Russisch. Das war eine erweiterte Spezialoberschule für den Russischunterricht. Wir hatten also sehr viel mehr Russisch als in anderen Schulen.
Und wie kam die Pädagogik ins Spiel?
Wenn man diese erweiterte Spezialoberschule besucht hat, dann war der vorgegebene Weg, dass man hinterher Russischlehrerin wurde.
Und deswegen sind Sie auch nach Kaluga in die Sowjetunion gegangen?
Ich bin dann erstmal nach Erfurt gegangen, an die damalige Pädagogische Hochschule mit der Fächerkombination Deutsch-Russisch. Und dann gab es das dritte Studienjahr, wo der gesamte Jahrgang, ja fast der gesamte Jahrgang, dann ein Jahr in die Sowjetunion gegangen ist.
In welchem Jahr war das dann?
Das war 89, also ich bin im September 89 nach Kaluga gegangen, zusammen mit den anderen. Und wir sind im Juni 1990 wiedergekommen.
Genau die Zeit, an die wir uns jetzt gerade viel erinnern, den Sommer 90. Das heißt, Sie haben die Sowjetunion unter Gorbatschow erlebt.
Genau, ich habe die Sowjetunion unter Gorbatschow erlebt in den aufbrechenden Zeiten der Perestroika.
Wie war das?
Das war sehr, sehr spannend, weil es war natürlich so eine Aufbruchstimmung. Auf der anderen Seite hatten wir auch Lebensmittelmarken. Also es war ja damals auch immer noch die Zeit, wo es wenig zu kaufen gab. Man merkte schon so eine gewisse Aufbruchstimmung im Land. Es war aber auch die Zeit, wo teilweise keine Nachrichten durchkamen.
Das heißt, Sie haben von den Ereignissen in der DDR wie viel mitbekommen?
Wir haben es mitbekommen, aber erst sehr, sehr viel Zeit verzögert, weil das ist da in der damaligen Sowjetunion nicht in den Medien berichtet worden. Es gab ja kein Telefon. Also wenn wir nach Hause telefonieren wollten, mussten wir auf die Post und dann bekamen wir 2 Tage später einen Time-Slot, wo wir telefonieren konnten.
Ja.
Und das Schnellste, was damals ging, waren Telegramme. Und ansonsten Briefe dauerten um die Zeit damals sehr, sehr lange.
Ja.
Dadurch kamen die Nachrichten bei uns sehr, sehr verspätet
an. Das heißt, Sie sind in ein völlig verändertes, unbekanntes Land zurückgekommen.
Ja, so war das. Ich bin sozusagen 89 im September aus der DDR abgereist und dann im Juni 1990 immer noch in die DDR zurückgekommen, aber in ein Land, was völlig verändert war.
Was hat das mit Ihrem Leben gemacht?
Das war für mich eine sehr einschneidende Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass sich Dinge ganz schnell verändern können und dass ich mich darauf einstellen muss. Aber ich fand es sehr, sehr spannend. Ich fand das sehr spannend und bin seitdem auch immer neugierig auf Veränderungen, habe auch keine Angst vor Veränderungen.
Haben Sie denn dann weiter studieren können?
Ja, ich habe weiter studieren können, erst noch in Erfurt. Man hat aber dann in Erfurt die Pädagogische Hochschule geschlossen, weil die gibt es nicht in dem bundesdeutschen Bildungssystem. Ich bin dann nach Jena gegangen, habe ein Jahr in Jena studiert, an der Universität. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe dann an der Humboldt-Universität mein Studium abgeschlossen.
Aber nie in dem Bereich gearbeitet?
Nein, außer im Ausland. Also ich war dann nochmal 1993 ein halbes Jahr in der Schule. Und zwar damals in Russland bin ich nochmal ein halbes Jahr nach Sibirien gegangen und habe für Russland deutsche Kinder und Erwachsene Unterricht gegeben. In Deutsch, also sozusagen Deutsch war eigentlich ihre Muttersprache, aber ja nicht wirklich.
Aber eigentlich waren Sie dann jemand, der sich nochmal neu erfunden hat und irgendwie auch frei geflogen ist. Sie haben zum Beispiel 96 bis 2002 waren Sie Geschäftsführerin vom Kulturpark Deutzen.
Ja.
Ich glaube, Sie und Ihr Mann haben den gegründet. Ne?
Genau.
Wir kennen vielleicht viele vom Adriakustik Liedermacher Festival.
Genau. Ja. Wir hatten damals den Kulturpark von der Gemeinde übergeben bekommen, haben einen Verein gegründet und haben den dann eine ganze Weile vorangebracht, haben das entwickelt, hatten damals sozusagen den Grundstein gelegt für das, was es jetzt immer noch gibt. Und das freut mich auch sehr, dass es das immer noch gibt.
Und jetzt arbeiten Sie beide Projektemacher wieder zusammen in Ihrer gemeinnützigen GmbH in Altenburg. Mhm. Schauen wir noch kurz auf die Pläne, die Sie jetzt haben in den letzten Minuten. Im Oktober haben Sie eingeladen da gibt es ein Großereignis. Ja. Heimatsalon habe ich gelesen, nennen Sie das.
Genau. Wir haben gemeinsam mit dem Tourismusverband Altenburger Land ganz viele Angebote rund um den Safran entwickelt. Also der Tourismus hat 2022, sage ich mal, den Safran entdeckt als ein touristisches Produkt. Hat es auch geschafft, ganz viele Akteure mit ins Boot zu holen, die im Oktober in Altenburg und im Landkreis Altenburger Land Angebote rund um das Thema Safran machen. Das sind also kulinarische Angebote, das sind Mitmachangebote, das sind Workshops. Und wir werden dieses Jahr eine Ausstellung haben zum Thema Safran in der Brüderkirche in Altenburg. Da ist am 24. Oktober die Vernissage. Und am 25. Oktober findet in der Gnadenkapelle in Altenburg eine sehr, sehr schöne Location, also eine ehemalige Kirche, die jetzt umgestaltet wurde zu einem Kulturzentrum. Ist eine Orgel drin, ist ganz toll. Findet ein Salon statt. Das ist auch so eine Reminiszenz an die Salonkultur, die es früher in Altenburg, im Altenburger Land gab. Und dort sprechen wir über das Thema Safran und Heimat.
Und wer sich jetzt für das alles interessiert, wo wird der im Netz vermutlich mal fündig?
Genau, also im Netz wird man fündig unter www.altenburg.travel/safranleuchten. Also oder man googelt einfach das Safranleuchten Altenburg und dann findet man das. Und dort sind vom Tourismusverband aus alle Angebote aufgelistet.
Und wenn man sich für Ihren Safran oder wir haben noch gar nicht über den Safranhonig gesprochen, den Sie mithaben, den Safranlikör, den ich hier stehen sehe, wenn man sich dafür interessiert?
Das finden Sie bei uns auf unserer Webseite, altenburger-safran.de. Wir haben auch einen Online-Shop, da kann man sich das alles angucken. Man kann das natürlich auch kaufen. Unsere Produkte findet man auch in der Altenburger Tourismusinformation auf dem Markt.
Andrea Wagner, wo stehen Sie mit Ihrem großen Projekt und wo wollen Sie noch hin?
Also ich denke, wir stehen an der Stelle, dass wir jetzt gerade sozusagen aus unserem Forschungsprojekt rausstrahlen in die Stadt, Ja, wir nehmen ganz viele Menschen mit im Thema Safran, die auch über das Thema Safran Identität finden. Also Safran stiftet ganz viel Kooperation, ganz viel Gemeinsamkeit. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde und was ich auch gerne in den nächsten Jahren weiter befördern möchte, wo ich gerne meine Kraft reingeben möchte.
Dankeschön, dass Sie bei uns waren heute.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
MDR Kultur trifft, hörten Sie, eine Sendung in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche. Da ist bei uns Sven Rössel zu Gast, Musiker und Musikwissenschaftler. Er war 7 Jahre Kontrabassist der Anhaltischen Philharmonie Dessau, hat 10 Jahre eine Kreismusikschule in Zittau geleitet, jetzt in gleicher Position in Torgau. Und mit ihm wollen wir und freuen uns darauf über das Musizieren heute und damals sprechen, besonders über den protestantischen Kirchenmusiker Andreas Hammerschmidt. Über den hat Sven Rössel nämlich ein Buch geschrieben. Das als nächstes an dieser Stelle.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.